Beifahrer, ein Thema. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Heute sitzen wir in Stadtlohn und nehmen eine frische Folge von Zwei Fahrer, ein Thema auf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht es um ein richtig spannendes Thema: Elektromobilität. Leise Busse, saubere Straßen und die Zukunft unserer Fahrzeuge. Klingt spannend, oder? Bei mir im Studio ist heute Joachim Kosshoff, Betriebsleiter der RVM und der VBK. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Möchtest du dich für die Hörer einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Joachim Kosso. Ich bin bei der Regionalverkehr Münsterland der Betriebsleiter, das heißt verantwortlich für den reibungslosen und gesetzeskonformen Betrieb des Unternehmens an allen Standorten und bei unserer Tochter, der VBK.
Joachim, ich habe dich ja eingeladen, um mit dir über die Elektromobilität zu sprechen. Nun ist ja schon einiges auf unseren Höfen passiert. Die ersten Fahrzeuge sind unterwegs. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie sind wir mit den Fahrzeugen? Liegen wir da im Zeitmanagement?
Ja, doch insgesamt schon. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass alles ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, das ist bei jedem Projekt so, dass man am Ende sagt, ach, wäre es doch mal ein bisschen früher passiert. Wobei insgesamt natürlich aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Rolle, sondern auch aus Sicht des Unternehmens im Zweifelsfall Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht und wir die Fahrzeuge ja sukzessive einführen und damit auch sukzessive Dieselbusse ersetzen. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Pfad. Die meisten Fahrzeuge, die wir bestellt haben, sind schon im Einsatz oder werden gerade aufgerüstet. Und auch was die Infrastruktur angeht, sind wir schon deutlich vorangeschritten und ich würde mal sagen, auf der Zielgerade der Elektrifizierung eingebogen.
Du sagst es gerade schon, die Infrastruktur. Wie sieht es an unseren Betriebshöfen aus? Kannst du da einen kleinen Einblick geben?
Aber gerne. Wir haben an jedem Betriebshof Ladeinfrastruktur errichtet. Das war ganz unterschiedlich getaktet. In Ibbenbüren laden wir die Fahrzeuge über Stecker, weil wir da zukünftig noch über eine Verlagerung des Betriebshofs sprechen oder diese gerade planen, beziehungsweise das in der Abstimmung ist. In Stadtlohn, hier wo wir heute sind, sind die Ladehauben alle errichtet worden. Da ist über den Ladehauben sogar noch ein neuer Carport gebaut worden. Und an den Standorten in Beckum und in Lüdinghausen haben wir auch die Ladeinfrastruktur schon errichtet und größtenteils auch schon in Betrieb genommen.
Das klingt spannend. Du sprichst gerade von Ibbenbüren, ein neuer Betriebshof. Da darf ich dich bestimmt noch mal in einer anderen Folge zu interviewen. Joachim, hier in Stadtlohn haben wir die Besonderheit, dass wir Doppeldeckerbusse im Einsatz haben. Kannst du einen Einblick in die Zukunft geben? Werden das Klassiker bleiben oder werden wir die irgendwann im frischen Wind elektromäßig hier am Standort sehen?
Also aktuell ist nicht geplant, dass wir Doppeldeckerbusse beschaffen, die mit Elektroantrieb unterwegs sind. Hat den einfachen Grund, dass uns aktuell die Industrie solche Fahrzeuge nicht liefern kann. Die Fahrzeuge sind 4 Meter hoch und das ist dann auch das Maximum, was die Straßenverkehrszulassungsordnung erlaubt. Man müsste dann gucken, wo man die Batterien packt, irgendwo im Fahrzeug versteckt, ich sag mal im Fahrzeugboden oder an anderen Stellen, aber es würde immer ein Platzproblem bedeuten und die Kapazität, also die zulässige Höchsttonnage wäre auch beschränkt. Und im Moment ist es auch so, es gibt für den Überlandbereich, in dem unsere Doppeldeckerbusse hier unterwegs sind, insbesondere auf der S70 und auf der S90, gibt es keine Fahrzeuge, die angeboten werden als rein elektrische Batteriebusse.
Mhm. Das bedeutet hier für den Betriebshof Stadtlohn, wie lange werden diese Fahrzeuge noch hier im Einsatz sein? Kannst du da irgendwo was zu sagen?
So ganz genau kann ich es noch nicht sagen. Es hängt ja immer ein bisschen auch von der Laufleistung ab und davon, wie die Fahrzeuge auch anderweitig gegebenenfalls zum Einsatz kommen. Jetzt für die nächsten Jahre werden noch Doppeldeckerbusse zum Einsatz kommen. Ob das jetzt noch 2, 3, 4 oder 5 Jahre sind, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen.
Okay, aktuell sind sie dann noch hier und nutzt die Chance, solange sie noch da sind. In Sachen Ablösefahrzeuge geht es ja auch allmählich Richtung Elektro. Ist das komplett geplant, dass die auf Elektro gehen, die Ablösefahrzeuge, oder werden wir Dieselfahrzeuge auch noch beibehalten?
Also die Ablösefahrzeuge, also die Fahrzeuge, mit denen unsere Fahrerinnen und Fahrer vom Betriebshof zu Ablösepunkten kommen und zurück, Sind im Moment noch in einer gemischten Flotte, so dass wir das, was wir aktuell beschaffen, wenn es wirtschaftlich vertretbar sind, sind es Batteriefahrzeuge. Also wir haben beispielsweise von Hyundai Konas oder zukünftig von Ford den elektrischen Puma, den wir da im Einsatz haben werden. Und zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir bestellen rein elektrische Fahrzeuge, weil sie auch vom Kostenvolumen her tatsächlich sich nicht so sehr absetzen. Und natürlich dann die Gesamtstrategie des Unternehmens zur Antriebswende nochmal untermauern.
Mhm. Wenn wir jetzt auf die Elektrobusse zurückgehen, bleiben wir komplett bei Mercedes oder ist es da in absehbarer Zeit, dass da auch noch andere Hersteller kommen? Kannst du da einen kleinen Einblick geben oder gehen wir da zu tief in die Sache ein?
Nee, überhaupt nicht. Das ist aber relativ einfach zu beantworten mit ich weiß es nicht, weil wir in dem Maße, in dem wir Fahrzeuge beschaffen, immer im Bereich einer öffentlichen Ausschreibung sind. Wir müssen nach EU-Recht die Beschaffung von Fahrzeugen europaweit ausschreiben und dann bekommt derjenige Bieter, der das beste Gesamtpaket bietet, also eine Mischung aus Preis, Qualität, Service, dann von vorher festgelegten Wertungskriterien. Der Bieter, der da das beste Paket bietet, kriegt den Zuschlag. Und ob das dann in Zukunft weiter Daimler-Buses ist oder ob das ein anderer Hersteller ist, das kann ich jetzt einfach noch nicht sagen.
Okay, bleibt also spannend. Wenn wir jetzt mal auf die Ausstattung der Fahrzeuge gucken, dann merken wir, oder vielmehr der Fahrgast merkt es ja eigentlich nicht, sondern das Fahrpersonal merkt es, dass die Schnellbusse weggefallen sind. Nicht nur vom äußerlichen Design her, sondern auch von der Geschwindigkeit, die die Fahrzeuge bisher fahren konnten. Warum ist das so?
Also es hat bei den Fahrzeugen, bei der Geschwindigkeit insbesondere den Hintergrund, dass die Fahrzeuge, wenn sie eine Zulassung bis 80 km/h haben, auf bestimmte Merkmale verzichtet werden kann, im Gegensatz zur 100er Zulassung. Und dann in dem Bereich zwischen 80 km/h und 100 km/h steigt der Stromverbrauch enorm an. Also das ist bei Dieselfahrzeugen auch. Also auch Dieselfahrzeuge haben irgendwann so einen Punkt, wo man nicht einen Anstieg des Verbrauches hat, der linear erfolgt, sondern irgendwann wird es einfach mit jedem km/h deutlich mehr. Und bei Stromfahrzeugen, Elektrofahrzeugen ist das auch der Fall und wirkt sich da deutlich darauf aus. Und wir haben, wenn man ehrlich ist, tatsächlich auch auf den Schnellbuslinien nicht so viele Strecken, wo wir dauerhaft und konsequent die 100 km/h fahren. Mhm. Also das ist die in unserem Streckennetz insbesondere die Autobahn, die A43, zwischen Senden und Münster. Und auf der A1 fahren wir ein kurzes Stück zwischen Greven und dem Flughafen Münster-Osnabrück auch auf der Autobahn. Das sind aber vergleichsweise kurze Strecken. Auf den anderen Bereichen sind wir im Bereich von Bundesstraßen und Landstraßen unterwegs. Und da sehen wir auch schon heute anhand unserer Durchschnittsgeschwindigkeiten, dass wir gar nicht so oft 100 km/h fahren, sondern eben dann aufgrund von LKWs, die vor uns sind, die auch nur 80 km/h fahren dürfen, gar nicht so sehr diese Geschwindigkeit brauchen. Und dann haben wir für uns strategisch entschlossen, dass uns es nicht wert ist, sowohl batteriekapazitätsmäßig als auch kostenmäßig für diese 20 km/h mehr Höchstgeschwindigkeit das in Kauf zu nehmen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, batteriekapazitätsmäßig. Wir haben ja auch viele Zuhörer, die sich dafür interessieren. Magst du mal einen kleinen Einblick geben, wie unsere Busse so ausgestattet sind? Wir haben ja bisher nur zwei Fahrzeugtypen, einmal den Solobus und einmal den Gelenkzug, wie die so mit den Batterien ausgestattet sind.
Die Fahrzeuge haben unterschiedliche Batteriekapazitäten, also bei den Solobussen reden wir über 400 Kilowattstunden, bei den Gelenkbussen über 500 Kilowattstunden als Batteriekapazität. Und es ist nicht so, dass die Fahrzeuge die eine Batterie haben, sondern alle unsere Fahrzeuge haben mehrere Batteriepakete, die auf dem Fahrzeug verteilt sind, zum größten Teil auf dem Fahrzeugdach, bei den Gelenkbussen zwei auch noch hinten im Heck des Fahrzeuges, da wo früher der große Motor bzw. das Getriebe war, da ist ja ein bisschen mehr Platz jetzt, weil es auch keine komplett neu entwickelten Fahrzeuge sind. Und diese Batteriepakete teilen sich dann eben wieder auf in verschiedene Zellpakete, sodass man sich das vorstellen kann, auch wenn man dann sagt, oh, die Batterie ist kaputt. Bei einem Elektrobatteriebus ist nie die Batterie kaputt, wie jetzt beispielsweise bei einem Handy, wo man sagen kann, da ist eine Batterie drin und die muss man dann gegebenenfalls austauschen, sondern es sind immer verschiedene Batteriepakete und in den Batteriepaketen sind dann möglicherweise Störungen innerhalb der Zellen. Und man kann auch diese Batteriepakete einzeln austauschen, sodass man eben gar nicht darüber sprechen muss, dass diese gesamte Batterie ausgetauscht wird, sondern es sind einzelne Zellen oder einzelne Zellpakete, die dann ausgetauscht werden, wenn es wirklich mal zu Störungen kommt.
Und das wird dann hier auch am Standort passieren oder werden die Busse dafür nach Daimler-Buss gebracht und dort wird das Ganze dann vollbracht?
Also im Moment befinden wir uns noch im Bereich der Gewährleistung. Also die Fahrzeuge haben über 2 Jahre ja eine Gewährleistung, wo dann eben auf sowas die Möglichkeit besteht, das dann vom Hersteller noch erneuern zu lassen, wenn es zu solchen Störungen kommt. Mittelfristig ist es aber so, dass wir unsere Werkstätten durchaus so ausrüsten und so ausstatten, dass der Wechsel dort möglich ist und dass die Mitarbeitenden in den Werkstätten auch entsprechend befähigt sind, also sowohl die Schulungen haben, was die Sicherheit angeht, als auch die Schulungen, was die tatsächlichen technischen Kenntnisse angeht, dass wir dann auch zukünftig Batteriepakete eigenständig austauschen können.
Okay, klingt spannend. Ja, wir haben euch ja auch gebeten, dass ihr uns Zuschauerfragen zukommen lassen könnt, die ich dem Joachim heute mal stelle. Wir fangen mal an. Joachim, ein Hörer hat gefragt, wird der Strom selbst über Photovoltaikanlagen generiert? Wie sieht es da aus?
Ein klassisches Jein als Antwort. Wir werden an unseren Höfen über Photovoltaikanlagen Strom produzieren. Wir haben ja die großen Dachflächen von unseren Carports, wir haben die Flächen von unseren Verwaltungsgebäuden und da werden nach und nach Photovoltaikanlagen installiert. Wir werden diesen Strom aber nicht direkt in die Busse laden. Das hat zum einen den Grund, dass tagsüber, wenn die Sonne scheint, unsere Busse im Idealfall unterwegs sind auf der Strecke und zum anderen, dass es dann bedeuten würde, dass wir eine Zwischenspeichermöglichkeit schaffen müssten über eben Speicherbatterien an den Betriebshöfen und die dann wieder höhere Kosten verursachen würde. Außerdem, das muss man dann auch ganz ehrlich sagen, unsere Dachflächen sind nicht so groß, dass wir damit tatsächlich den gesamten Energiebedarf decken könnten, selbst mit Zwischenspeicher. Und deswegen ist es so, dass wir dann, wenn wir die Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen haben, wir den Strom ins Netz einspeisen, dafür eine Einspeisevergütung bekommen. Das Netz an sich, das große deutsche Stromnetz, ist ja auch in gewisser Art und Weise ein Stromspeicher, einfach aufgrund der Länge und aufgrund der Größe. Und wir nehmen dann die Energie wieder ab, wenn wir sie benötigen.
Okay, gut. Die nächste Frage, die uns ereilt hat, war, wie lange fahren die Verbrenner noch?
Und das können wir auch noch nicht genau sagen. Also ein bisschen ähnlich wie bei den Doppeldeckerbussen, was ich gerade eben erwähnt habe. Wir haben im Moment die Strategie, dass wir die Fahrzeuge auch zukünftig als Elektrobatteriebusse beschaffen, wobei das auch ein bisschen davon abhängig ist, wie teuer sind die Fahrzeuge, wie entscheiden sich die Münsterlandkreise als unser Eigentümer zukünftig und inwiefern sind, weil die Busse ja aktuell auch noch leider etwas teurer sind als Dieselbusse, inwiefern sind Fördermöglichkeiten gegeben und was ist auch die gesamtpolitische Strategie für ein Verkehrsunternehmen wie das unsrige? Und weil man dann sagen kann, ein Bus bei uns mit den Laufleistungen, die er hat, hat ungefähr eine Verbleibedauer oder eine Abschreibungsdauer von 8 bis 10 Jahren bei uns im Unternehmen, kann man davon ausgehen, dass wenn wir zuletzt 2023 noch Verbrennerfahrzeuge gekauft haben und in Betrieb genommen haben, dass es durchaus sein kann, dass diese Fahrzeuge noch bis Anfang der 2030er Jahre bei uns im Unternehmen in Betrieb sind. Mhm. Es hat aber die Vergangenheit gezeigt, dass wir auch durchaus ab und zu aufgrund von politischen Entscheidungen, vielleicht auch aufgrund von technischen Weiterentwicklungen, die wir jetzt noch nicht kennen, es auch sein kann, dass diese Phase kürzer ist. Es kann aber genauso gut sein, dass es vielleicht ein bisschen länger ist. Aber rein von der Lebensdauer, sage ich mal, der Fahrzeuge bei uns im Unternehmen, wird es noch eine Weile dauern, in der wir auch, oder eine ganze Weile geben, wo wir auch noch Verbrenner bei uns im Unternehmen haben.
Also eine gute Mischkonstellation.
Genau, wobei man auch sagen muss, rein betrieblich und sicherlich in Teilen auch wirtschaftlich, ist es natürlich sinnvoller, sich auf eine Technik und auf eine Antriebsart zu konzentrieren, weil man sonst für alles doppelt Ressourcen oder Infrastrukturen vorhalten muss. Mhm. Also ich brauche sowohl die Möglichkeit, Fahrzeuge tanken zu können, als auch laden zu können. Ich brauche sowohl die Qualifikation für die Mitarbeitenden in der Werkstatt, die sowohl sich mit Hochvolttechnik als auch mit Dieseltechnik auskennen. Ich muss gegebenenfalls eine Getriebewartung in einem Dieselbus weiter durchführen können, die ich bei einem Elektrobus nicht mehr habe, weil der Elektrobus ja kein klassisches Getriebe hat, so wie ein Dieselfahrzeug. Und das alles sind dann einfach auch Betriebskosten, die auf Dauer höher sind, sodass ich glaube, irgendwann wird einfach der Punkt kommen, wo man sagen muss, wir müssen uns jetzt für eine Antriebsweise entscheiden. Aktuell würde ich sagen, ist es die Elektroweise, weil wir ja auch bestimmte gesetzliche Vorgaben haben, nach denen ein bestimmter Anteil unserer Flotte elektrifiziert sein muss. Und dann wird sicherlich irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, es ist auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr sinnvoll, weiter mit einer Zwei-Antriebsflotte durch die Gegend zu fahren.
Mhm. Für die Azubis, die jetzt kommen, ist das dann auch spannende Sache. Die müssen beides dann lernen, ne? Die müssen den klassischen Dieselbus noch kennenlernen.
Genau, wobei wir jetzt tatsächlich auch so weit sind, dass wir, wenn wir unsere Kraftfahrzeugmechatroniker ausbilden oder die Stellen dafür ausschreiben, dass wir unsere Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker tatsächlich dann auch im Bereich der Hochvolttechnik schon speziell ausbilden. Also das erste Lehrjahr oder die ersten anderthalb Lehrjahre sind relativ gleich und danach gibt es ja bei den Kfz-Mechatronikern immer noch so Schwerpunkte im Rahmen der Ausbildung und da ist eben dann der Nutzfahrzeugtechnik beziehungsweise die Hochvolttechnik einer derer, wo wir dann eben ausbilden und ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache und ich halte das nach wie vor für einen der spannenden Ausbildungsberufe, die wir bei uns im Unternehmen haben.
Ja, definitiv. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es da so, nochmal so eine spezielle Richtung dann gibt, aber gut zu wissen, wieder was dazugelernt. Eine der wohl häufigsten Fragen, die gekommen sind, warum kann der Elektrobus nur 300 Kilometer fahren?
Also er kommt, der Elektrobus kann auch deutlich weiterfahren. Er kommt aber eben mit einer Batteriereichweite ungefähr 300 Kilometer weit, mit einer Batterieladung. Deswegen haben wir beispielsweise auch an verschiedenen strategischen Punkten Zwischenlader installiert, beziehungsweise sind noch dabei, sie zu installieren. Also in Recke im Kreis Steinfurt läuft der Lader schon, in Gronau hier im Kreis Borken läuft ein Lader schon. Wir werden in Kürze noch die Lader in Frieden und in Lüdinghausen in Betrieb nehmen und sind jetzt oder beginnen jetzt mit den Bauarbeiten am Busbahnhof in Beckum mit einem Lader. Also wir haben in jedem Kreis und an vielen der zentralen Endstellen Ladepunkte, wo eben Busse zwischengeladen werden können. Und die Reichweite hat halt einfach was damit zu tun, wie groß sind die Batterien, also welche Kapazität haben die Batterien und welche Verbräuche haben wir. Und bei den Verbräuchen ist es ja nicht nur der Fahrstrom, den wir haben, sondern auch die sogenannten Nebenverbraucher, also sprich Klimatisierung, heißt Kühlung oder Heizen, heißt Licht, heißt die ganzen anderen Aggregate, beispielsweise eine Pumpe für die Servolenkung, die damit betrieben werden. Und das sorgt halt alles dann dafür, dass sich die Reichweite, dass die bestimmte Einschränkungen hat, aber insgesamt durch das schnelle Laden, was wir an den Endwänden dann realisieren können, können die Busse auch ganz normal weiter Dienste und Umläufe fahren, die über 300 Kilometer hinausgehen.
Wir haben es ja mit den Fahrern in dem Modul, was wir hier entwickelt haben, auch erlebt. Die Busse können ja teilweise viel weiter fahren, wie eigentlich angegeben wird. Das liegt dann im sogenannten Segelmodus.
Genau, der Segelmodus und in Kombination mit dem rechten Fuß der Fahrerin oder des Fahrers, sprich wenn man vorausschauend fährt oder wenn man das Fahrzeug eben mit der dann einmal aufgebauten Energie einfach rollen lässt, sorgt dafür, dass man tatsächlich die Reichweite deutlich noch erhöhen kann. Und deswegen haben wir auch über die Verkehrsfachschule die Ausbildung und die Qualifikation von Fahrerinnen und Fahrern. Und das wird sicherlich auch ein kontinuierlicher Prozess sein, dass da alle immer mal wieder auch erinnert werden, wie man denn möglichst ressourcen- und energieschonend fahren kann.
Genau, zumindest auch noch so lange, wie wir noch die Mischfahrzeuge haben, ne? Weil wenn ich eine Woche lang einen Dieselbus fahre und dann wieder auf den Elektro gehe, muss ich mich doch schon wieder umgewöhnen.
Genau.
Dann haben wir noch eine Frage erhalten. Ja, du hast es im Prinzip gerade schon ein bisschen erklärt. Warum gibt es keine Regio- und Schnellbusse mehr?
Genau, also hat wie gesagt zum einen was mit der Geschwindigkeit zu tun. Und es ist so, dass wir die Fahrzeuge, so wie wir sie jetzt ausgeschrieben haben, eben möglichst in unserer ganzen Flotte einsetzen möchten oder für alle unsere Liniennetze einsetzen möchten, sodass wir dann eben uns dafür entschieden haben, dass die Fahrzeuge auch mit, ich sag mal, einer klassischen Regiobus-Ausstattung im Schnellbusbereich zum Einsatz kommen oder eben umgekehrt. Aber es ist jetzt nicht mehr der klassische Regiobus oder der klassische Schnellbus, was aber auch dafür sorgt, dass man eben ein bisschen flexibler die Fahrzeuge einsetzen kann in der Flotte.
Das war bisher war es immer so, dann haben die Fahrgäste gesagt, oh, ein Schnellbus auf der Regiobuslinie oder halt umgekehrt, das fällt in Zukunft dann weg oder es fällt weniger auf. Joachim, auch eine spannende Frage, die uns ereilt hat, warum gibt es keine klassischen Dreiachser mehr?
Ist die Antwort ähnlich wie bei den Doppeldeckerbussen, weil es die Industrie so noch nicht geliefert hat. Zum Zeitpunkt unserer Ausschreibung vor 3 Jahren gab es einfach keine Dreiachser-Fahrzeuge. Wir hatten eine Ausschreibung laufen, die haben wir dann wieder aufgehoben, weil es zwar einen Hersteller gab, der Dreiachser liefern konnte, das dann aber deutlich mit der Einschränkung, dass wir viel weniger Fahrgäste in den Dreiachser-Fahrzeugen hätten transportieren können. Und deswegen ist es einfach so, dass die Fahrzeuge so nicht verfügbar waren und wir auch da wieder über den Einsatz von Gelenkbussen, die eine ähnlich hohe Kapazität haben, sitzplatzmäßig ein bisschen weniger, mit Stehplätzen dann aber deutlich höher, auch mehr Fahrgäste an ihr Ziel transportieren können.
Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, Sitzplätze etwas weniger, Stehplätze etwas mehr. Das hat auch zu einigen Diskussionen geführt. Diese Mehrzweckbereiche haben wir die so oder sind die vorgegeben?
Ne, die Ausstattung der Fahrzeuge oder die Konfiguration, wie man das ja auch nennt, von den Bussen, hat die RVM vorgegeben, dem Hersteller, in dem Fall dann Daimler Buses. Das ist aber auch immer eine Frage eben, ja, wie setzt man die Fahrzeuge zukünftig ein? Ne? Wir haben auch Fahrzeuge, die nicht nur im reinen Überlandbetrieb unterwegs sind, sondern eben auch im Schülerverkehr oder auch wenn sie im Regionalbusverkehr unterwegs sind, eben auch dann in Bereichen, wo wir schon eher städtisch unterwegs sind, Kooperationsleistungen in Münster oder auch in Osnabrück, wo wir entsprechend fahren. Und wir sehen auch, dass sich unsere Fahrgaststruktur durchaus etwas verändert. Also wir haben mehr Fahrgäste, die einen Rollator mit in den Bus reinbringen, weil einfach ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger deutlich aktiver sind, als es vielleicht früher noch waren. Wir haben mehr Kinderwägen, weil man auch heute vielleicht früher mal wieder den ÖPNV nutzt, weil man vielleicht kein Auto mehr hat oder haben kann und dann mit dem Kinderwagen im Bus unterwegs ist. Wir haben die Elektro-Tretroller, die wir ja mitnehmen nach wie vor. Also wir haben eine deutlich gemischtere Nutzergruppe von den Fahrzeugen und für die kommt natürlich der Mischbereich oder der Sonderbereich deutlich zum Tragen. Gleiches gilt auch für die Rollstuhlplätze, die wir dann eben im Fahrzeug haben, wo wir die Rollstühle sicher mit transportieren können. Und das hat uns dann zu der Entscheidung bewogen, die Fahrzeuge so zu konfigurieren, wie sie jetzt auf der Straße sind.
Ich denke auch, das spreche ich auch für das Fahrpersonal. Es ist eine deutliche Entlastung dadurch, dass wir jetzt einen größeren oder mehr Mehrzweckbereiche bekommen haben. Gerade, wie du schon sagtest, Rollstuhlfahrer und Kinderwagen und sowas, das ist ja gerade auf den Schnellbuslinien zu bestimmten Zeiten doch deutlich mehr geworden.
Ja.
Joachim, ich weiß gar nicht, ob du da was zu sagen kannst. Warum ist der Einsatz von Elektrobussen in manchen Landkreisen warum geht es da schleppender voran? Kannst du da was zu sagen?
Na, das ist eine relativ allgemeine Frage, die ich natürlich auch nur allgemein beantworten kann. Es ist so, dass wir jetzt für die RVM und für die RLG, also die Busunternehmen in der WVG-Gruppe, geht es überall gleich schnell oder gleich langsam voran. Das hat dann, wenn eher was nochmal damit zu tun, wie viel muss umgebaut werden oder muss ein Betriebshof möglicherweise sehr massiv umgebaut werden oder müssen nur kleinere Anpassungen gemacht werden. Jetzt das Beispiel für uns bei der RVM ist eben, dass wir zum Beispiel in Lüdinghausen eigentlich nur Ladeinfrastruktur aufbauen mussten, weil der Betriebshof auch noch vergleichsweise neu ist. Dafür mussten wir in Lüdinghausen aber relativ über eine weitere Strecke die Mittelspannung zum Betriebshof legen, was dann wieder ein bisschen länger gedauert hat. Hier in Stadtlohn lag die Mittelspannung quasi direkt vor der Straße oder direkt auf der Straße vor dem Hof. Es gibt immer so unterschiedliche Faktoren. Und wenn wir jetzt über verschiedene Landkreise in Deutschland oder verschiedene Regionen in Deutschland sprechen, dann hat das immer auch ein bisschen was damit zu tun, dass der ÖPNV, auch wenn er überall ÖPNV heißt, nicht immer ganz gleich ist. Das ist die Frage, wie ist der ÖPNV organisiert? Hat man ein kommunales Unternehmen oder hat man ein privates Unternehmen? Wie ist die Finanzierung in den Landkreisen gesichert? Das ist von Bundesland zu Bundesland manchmal auch unterschiedlich oder kann Unterschiede haben. Und im Zweifelsfall hat es auch ein bisschen was auch mit der Motivation der Eigentümer oder auch der handelnden Personen vor Ort zu tun, ob die Elektromobilität oder die Mobilitätswende, wie wir es ja auch nennen, die Antriebswende schon vorangetrieben wird oder nicht. Und manchmal auch ganz einfach mit Zufällen spricht man über eine relativ alte oder eine relativ junge Busflotte. Und wenn die Busflotte noch relativ jung ist, dann kann es auch Sinn machen, jetzt erstmal noch für ein paar Jahre weiter mit Dieselfahrzeugen zu fahren, anstatt neue oder vergleichsweise neue Dieselfahrzeuge zu verkaufen, dafür Elektrobusse zu kaufen, weil das ja auch nicht im Sinne des ressourcenschonenden Einsatzes wäre.
Okay, gut. Ich hoffe, damit konnten wir die Frage beantworten. Ein Hörer hat uns geschrieben, was wirkt sich stärker auf die Reichweite aus? Heizung im Winter oder Klimaanlage im Sommer? Oder gibt es da gar keine Unterschiede? Ist jetzt natürlich schwer für uns schon da irgendwo Erfahrungen hervorzubringen, ne?
Genau, wobei, also man kann das jetzt auch nicht im letzten Prozent angeben, weil wie gesagt, es ist nicht nur das Heizen oder nicht nur das Kühlen, sondern gibt noch eine ganze Menge andere Rahmenbedingungen, die sich auf die Reichweite auswirken. Grundsätzlich ist es so, dass Heizen eher energieintensiver ist als Kühlen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir da häufig höhere Temperaturdefizite überbrücken müssen. Ne? Also wenn wir jetzt im Hochsommer irgendwie über 35 Grad sprechen oder so, dann kühlen wir die Fahrzeuge ja runter auf 25 Grad im Innenraum und die Batterien haben so eine Wohlfühltemperatur von 20, 22 Grad. Das heißt, da gehen wir irgendwas um 10 Grad nach unten. Beim Heizen, wenn wir jetzt im Winter mit minus 5 Grad unterwegs sind und trotzdem auf die 20 Grad Batterietemperatur kommen, haben wir schon 25 Grad, die wir überbrücken müssen. Deswegen ist es rein physikalisch so, dass das beim Heizen, wenn wir hier in unseren geografischen Regionen heizen, dann fürs Heizen eher mehr Energie aufbrauchen als fürs Kühlen, weil einfach die Temperaturdifferenz größer ist, die überbrückt werden muss.
Mhm. Das würde aber bei uns an den Zwischenladestationen zumindest wegfallen, wenn die Fahrzeuge im Winter unterm Pantographen stehen.
Genau, also das ist vor der Abfahrt werden unsere Fahrzeuge vorkonditioniert. Das heißt, die Fahrzeuge werden über Nacht oder auch bei der Zwischenladung wieder voll geladen, die Batterien werden geladen. Und wenn dann noch Zeit und Energie übrig ist, dann nutzen wir die, um die Batterien schon auf Temperatur zu bringen und auch die Fahrgastinnenräume und den Fahrerarbeitsplatz. Also man kann das dann voreinstellen, zukünftig hoffentlich auch noch mehr automatisiert. Sprich, wenn ein Fahrzeug beispielsweise um 5.22 Uhr auf Linie geht, dann wird das so eingestellt, dass um spätestens 5.15 Uhr, weil könnte ja auch sein, dass der Fahrer mal ein bisschen früher losfährt oder andere Rahmenbedingungen einstellen, aber dass man sagt, spätestens um 5.15 Uhr muss die Batterie aufgeladen sein, muss die Batterie entsprechend die Wohlfühltemperatur, die beste Temperatur haben und muss der Innenraum schon aufgeheizt sein auf, was weiß ich was, 20 Grad, 19 Grad, 18 Grad im Winter, damit man dann eben keine Energie aus der Batterie dafür nutzt, sondern die Energie quasi aus der Stromleitung dafür nutzt. Und dann wird das auch noch für eine gewisse Weile gehalten, also falls mal was ja bei der RVM nie vorkommt, ein Fahrer verschläft oder es irgendwelche anderen Störungen gibt, dann ist nicht um 5.25 Uhr alles wieder kalt, sondern dann wird das noch eine Weile gehalten. Und das ist das, was wir in Zukunft vorhaben bei uns auf den Betriebshöfen.
Mhm. Ist für den Fahrgast natürlich auch vom Vorteil, wenn ich jetzt mal hier von Stadtlohn spreche, wenn das Fahrzeug hier vom Hof fährt und Heisterburg die erste Haltestelle und der erste Fahrgast steigt ein, ist es eigentlich schon Wohlfühltemperatur in den Wintermonaten.
Genau.
Sehr schön. Ja, eine Frage, die besonders interessant klingt. Werden die E-Citaros noch alle ihre Kameraspiegel bekommen?
Ja, werden sie. Die Fahrzeuge, die jetzt im Moment im Werk in Produktion sind, also die letzten, ich glaube, ungefähr 8 Fahrzeuge, die wir noch kriegen für die RVM, haben die schon direkt ab Werk. Und bei den anderen Fahrzeugen werden wir jetzt in Kürze damit starten, Schritt für Schritt die Kamerasysteme nachzurüsten und die klassischen Spiegel abzubauen.
Mhm. Wenn ich mal so fragen darf, was hat da zu Verzögerung geführt oder warum kommt das Ganze oder warum wird es jetzt nachgerüstet?
Das waren Lieferverzögerungen.
Lieferverzögerung, okay. Inwiefern helfen die E-Busse bei der Errichtung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele?
Grundsätzlich helfen sie, weil wir unsere Elektrobusse ja mit regenerativ erzeugte Energie beladen. Das heißt, es ist Energie beispielsweise aus Windkraft, aus Solaranlagen oder auch aus Wasserkraft. Biomasseanlagen gehören auch mit dazu. Das heißt, es ist kein fossil erzeugter oder mit fossiler Energie erzeugter Strom. Das heißt, lokal sind die Fahrzeuge deutlich emissionsfreier oder emissionsfrei oder zumindest emissionsärmer. Und da wir die Fahrzeuge ja auch relativ viel einsetzen, also wir haben ja hohe Laufleistungen auf unseren Fahrzeugen, ist auch mit jedem Kilometer, den das Fahrzeug mehr fährt, wird der Umwelteffekt deutlicher, weil wir natürlich auch bei der Produktion der Batterien gewisse Emissionen haben, beziehungsweise gewisse Ressourcen brauchen. Ist immer ein etwas schwieriger Vergleich, weil man vergisst häufig, dass natürlich auch nicht nur beim Verbrennen von Diesel Treibhausgase entstehen oder Emissionen entstehen, sondern auch schon bei der Produktion, also auch während des Raffinerationsprozesses, während des Transportes von Diesel, während des Förderns von Erdöl entstehen auch immer schon Gase, aber das also Treibhausgase. Aber das muss man gar nicht zu sehr vertiefen. Aber die Fahrzeuge und die Batterien werden natürlich umso umweltfreundlicher und umso emissionswirksamer, je mehr die Fahrzeuge fahren. Und deswegen ist ja unser Ziel auch, die Fahrzeuge möglichst auf allen Strecken einsetzen zu können und dann beispielsweise über Schnelllademöglichkeiten an den Endwänden auch den ganzen Tag auf der Linie halten zu können.
Und du hast es ja in einer der vorigen Fragen schon angesprochen. Wir achten ja auch darauf, dass nicht ein ganzer Batterieblock ausgetauscht wird, wenn es nicht nötig ist, sondern einzelne Batteriezellen.
Genau.
Die dann auch schon wieder aufbereitet werden und in unseren Fahrzeugen wieder verbaut werden. Jetzt schreibt ein Nutzer, wie sehen die geschätzten Kraftstoffe und Wartungskosten für E-Busse im Vergleich zu Dieselbussen aus?
Das haben wir noch nicht so ganz raus. Grundsätzlich wird es nicht teurer, sondern es wird eher billiger. Hängt aber immer auch ein bisschen damit zusammen, natürlich, wie entwickelt sich der Dieselpreis und wie kaufen wir die Energie ein. Wir wollen den Strom möglichst dann kaufen, wenn er günstig ist und auch möglichst dann laden, wenn er günstig ist. Aber im Zweifelsfall müssen wir auch mal etwas teureren Strom kaufen, um eben Busse an Endwänden nachladen zu können. Da können wir jetzt nicht darauf warten, dass beispielsweise die Sonne wieder scheint und sagen, heute fällt die Fahrt aus, weil die Sonne nicht geschienen hat. Das ist nicht Sinn und Zweck und wird auch so nicht vorkommen. Was die Wartungskosten angeht, gehe ich persönlich davon aus, dass dann, wenn sich alles eingespielt hat, also die ganzen Anlaufkosten vorbei sind und die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werkstätten geschult sind und wir irgendwo in dem Flow drin sind, dann werden sich die Wartungskosten durchaus reduzieren, weil wir einfach weniger mechanische bewegliche Teile haben, weil wir einfach eine geringere Komplexität haben im Vergleich zu einem Verbrennermotor. Wie viel Prozent das dann sind, kann man nicht sagen, weil natürlich man auch möglicherweise sagt, die reinen Stunden, die reine Dauer von der Wartung nimmt vielleicht ab, aber vielleicht muss man eben für qualifiziertes Personal oder qualifizierteres Personal dann auch nochmal andere Beträge in die Hand nehmen. Das wird man sehen über die Zeit. Aber insgesamt gehe ich davon aus, es wird nicht teurer und verbunden mit einer Förderung, verbunden mit einem intelligenten Last- und Lademanagement, sondern eher noch billiger als heute.
Mhm. Sind die Fahrzeuge dann schneller wieder auf Strecke oder sagt man, der Prozess dauert aufgrund der Elektromobilität ein bisschen länger, dass die Fahrzeuge länger in der Werkstatt sind?
Da gehe ich nicht von aus im Moment. Also eher auch das Gegenteil, weil wenn ich gucke, was es heute dauert, jetzt, also wie gesagt, wir haben weniger mechanische Teile, gehen deswegen auch davon aus, dass die Teile langlebiger und stabiler sind. Und selbst wenn mal ein Motor kaputt geht, ein Elektromotor, werde ich deutlich schneller wechseln können als einen Dieselmotor.
Mhm.
Und auch dann deutlich schneller reparieren können gegebenenfalls. Weil wenn ich heute ein Fahrzeug habe mit einem kapitalen Motorschaden, bis der in der Werkstatt ist, bis der Motor ausgebaut ist, instand gesetzt ist, wieder eingebaut ist, vergeht einiges an Zeit. Das wird bei einem Elektromotor schneller gehen, wenn denn der Elektromotor überhaupt so ohne weiteres kaputt geht, wo wir im Moment auch noch nicht von ausgehen und was die Erfahrung von anderen Verkehrsbetrieben auch zeigt. Also deswegen kann man sagen, aus dem Bereich wird es möglicherweise sogar schneller, bis Fahrzeuge wieder auf Strecke sind. Wir haben aber jetzt nicht in unserer Wirtschaftlichkeitsberechnung damit kalkuliert, dass wir deswegen ein oder zwei Reservefahrzeuge über die ganze Flotte weniger bräuchten.
Okay. Jetzt haben wir nochmal eine Stromfrage. Woher kommt der Strom für die Aufladung der E-Busse? Wie nachhaltig ist das?
Sagte ich vorhin schon, wir beziehen rein regenerativ erzeugte Energie und die ist natürlich lokal emissionsfrei dann, ist auch in ihrer Produktion emissionsärmer, als es konventionelle Energie, fossile Energie ist. Und darum würde ich sagen, der Strom ist dann eben aus einem regenerativen Energiemix. Also es ist nicht so, dass wir jetzt unsere eigene Windenergieanlage irgendwo hätten oder eben, wie vorhin schon gesagt, nur über Solaranlagen das Ganze produzieren, sondern es ist ein Strommix, der dann von einem entsprechenden Anbieter eingekauft wird.
Also so eine sogenannte Strombörse dann?
Möglicherweise von der Strombörse. Die Strombörse ist ja immer für den kurzfristigen Bedarf oder auch über langfristige Verträge schon abgesichert, dass man sagt, wir haben schon die und die Anzahl an Kilowattstunden, die wir garantiert abnehmen und wo dann eben der Anbieter sagen muss, wann auch immer der produziert wird, ob es dann eben in der Flautenphase eher über Wasserkraft und über Biogasanlagen ist oder in der Starkwindphase eher aus den Windfeldern in der Nordsee kommt. Wobei wir ja heute auch nicht sagen können, ne? Wenn wir heute Diesel kaufen, wissen wir auch nicht, kommt das Rohöl aus dem Mittleren Osten oder aus Amerika oder aus Südamerika. Das ist ja heute, spielt ja heute auch keine Rolle. Also wichtig ist erstmal, es muss eine regenerativ erzeugte Energie sein. Wo genau die dann herkommt, spielt keine so große Rolle.
Okay. Dann machen wir mal weiter. Wie sieht es bei Unfällen aus mit einem E-Bus? Erhöhte Brandgefahr?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Gefahr bei einem Elektrobus ist nicht größer als bei einem Dieselbus. Also die Fahrzeuge haben ähnliche Gefahren auch. Wenn man jetzt über einen Unfall spricht oder so, dann kann es natürlich passieren, dass auch der Elektroantrieb und auch die Speichermedien in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber erstmal grundsätzlich die Gefahr an sich und das Risiko ist nicht größer als bei anderen Fahrzeugen auch, sondern ich glaube teilweise ganz im Gegenteil, die Fahrzeuge sind heute hochtechnologisiert und die Fahrzeuge sind ganz streng überwacht. Also wir haben innerhalb der Batterien eine Überwachung, wir haben eine Überwachung, inwiefern alle Leitungen dicht sind. Wir haben vor jedem Laden wird gecheckt, funktioniert auch alles. Das heißt, wir sind da deutlich eher und wenn es zu Störungen kommt, werden die auch schnell gemeldet und dann an die Werkstatt übertragen und im Zweifelsfall sagt eine Werkstatt auch mal aus der Ferne, stopp, lass den Bus stehen, es kommt jemand und guckt sich das erst an. Dann ist es aber so, bei den Batterien kann es natürlich bei einer mechanischen Einwirkung dazu kommen, dass es, dass die Zellchemie irgendwo angegriffen wird und dass es dann auch noch eine gewisse Zeit, Stunden oder sogar Tage nach dem Unfall zu einem sogenannten thermischen Durchgang kommen kann und die Batterie dann anfängt zu brennen. Eine Batterie, das ist auch bekannt, brennt länger und ist schwerer zu löschen als eine, als beispielsweise einen Brand, der auf Diesel, aufgrund von Diesel stattfindet oder wo eben der Diesel brennt. Aber auch da arbeiten wir mit den Feuerwehren vor Ort zusammen, gucken, dass wir entsprechende Möglichkeiten finden. Und es ist auch so, wenn wir heute einen Unfall haben mit einem Fahrzeug und es ist noch nicht gecheckt, ob die Batterie in Mitleidenschaft gezogen wird, dann wird das Fahrzeug auf einen sogenannten Quarantäneplatz verbracht. Da ist genug Abstand zu Gebäuden, da ist genug Abstand zu anderen Bussen. Also wir stellen so ein verunfalltes Fahrzeug dann nicht einfach so in den Carport und hoffen, dass alles gut geht, sondern das Fahrzeug wird auf einen Quarantäneplatz verbracht, wird überwacht, bis ein technischer Mitarbeiter oder eine technische Mitarbeiterin sich das Fahrzeug angeguckt hat, bis die Batterien gecheckt sind und bis klar ist, dass da nichts mehr passiert. Dann kann das Fahrzeug wieder instand gesetzt werden, alles was jetzt die Karosserie etc. angeht und kann dann auch wieder auf Strecke gehen. Wenn es eben nicht so ist, wenn man eben sagt, da ist eine Störung aufgetreten und es brennt aber noch nicht oder es hat noch keinen sichtbaren Schaden gegeben, dann werden natürlich die Batteriepakete auch entsprechend ausgetauscht. Aber rein vom Risiko ist das Risiko von Elektrobussen nicht größer als von konventionell angetriebenen Fahrzeugen.
Okay, Joachim, jetzt muss ich mal fragen. Also wenn ein E-Fahrzeug brennt, ein normaler PKW, dann ist man es ja mittlerweile so gewohnt, dass die Feuerwehr mit sogenannten Löschcontainern ankommt, das Fahrzeug da reingestellt wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein 18,75 Meter langer Bus, so ein Container, der ist ja nicht einfach greifbar. Wie sieht das denn im Falle eines Busbrandes aus?
Also die Spezialisten für sowas sind die Feuerwehren. Deswegen sagte ich ja gerade, wir arbeiten mit den Feuerwehren vor Ort zusammen. Wir hatten an verschiedenen Betriebshöfen schon Besuch von den freiwilligen Feuerwehren oder auch Kontakt zu den Berufsfeuerwehren, die dann eben das entsprechend in ihre Brandstrategie, Brandbekämpfungsstrategie mit einfließen lassen. Möglicherweise sprechen wir dann eher darüber, dass die Fahrzeuge gekühlt werden, dass es eben keinen Brand gibt, der über die Batterien hinausgeht. Dafür muss dann eben entsprechend ausreichend Wasserversorgung sein, das gucken sich die Feuerwehren an und dann kann auch ein Batteriebrand wieder gelöscht werden. Aber gerade im ganzen Bereich der Batterie, also auch diese Idee mit den Löschmulden, ist natürlich auch durchaus intensiv und ich sag mal, wenn ich jetzt einen großen SUV habe oder so, den hebe ich ja auch nicht mal ebenso in eine Mulde rein, ne? Also da bräuchte ich dann auch wieder Kranmaterial etc., ne? Also bei einem kleinen Smart, Elektro-Smart geht das vielleicht noch einfach, aber große SUVs haben ja auch häufig mehrere Tonnen, die dann da bewegt werden müssen. Da findet aber gerade eine ganze Menge Forschung und Entwicklung statt und da finden neue Taktiken statt, die dann von den Feuerwehren zur Anwendung kommen und die dann sicherlich auch für unsere Elektrobusse mit eingesetzt werden würden, falls es denn wirklich einmal brennt, weil wie gesagt, im Moment sehen wir da kein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Bestandsbussen.
Genau, das ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Hier haben wir nochmal eine Frage von einem Hörer. Beeinflusst die Kälte die Reichweite? Muss die Heizung im Winter sogar geregelt werden?
Ja, die Kälte beeinflusst die Reichweite, vorhin schon erklärt. Und ja, die Heizung wird auch geregelt, allerdings nicht zwangsläufig runtergeregelt, sondern man sagt heute, und das ist bei Dieselbussen genauso, wir schaffen eine gewisse Temperaturdifferenz zwischen außen und innen, weil unsere Fahrgäste natürlich, wenn sie im Winter in die Busse kommen, in der Regel auch mit entsprechender Winterbekleidung ankommen. Das heißt, wenn wir die Busse im Winter genauso warm respektive kalt hätten wie im Sommer, dann würde man in einem der Jahreszeiten schwitzen und in der anderen Jahreszeit vielleicht bibbern, je nachdem, was die Rahmenbedingung ist. Deswegen haben wir, sagen wir immer, es gibt eine bestimmte Differenz, die zur Außentemperatur ausgeglichen werden soll, dass man eben nicht friert im Bus oder nicht komplett schlottern muss. Und deswegen beeinflusst es trotzdem aber auch die Reichweite, weil natürlich alles, was an Energie nicht in die Vorwärtsbewegung geht, eine Auswirkung auf die Reichweite hat.
Wird das Ganze denn durch unser Fahrpersonal geregelt oder erkennt das Fahrzeug das automatisch und regelt das Ganze?
Zweiteres, das Fahrzeug erkennt das automatisch und regelt das Ganze, damit eben der Fahrer oder die Fahrerin sich gar nicht groß damit beschäftigen muss, damit befassen muss, sondern die Heizung anhand von Sensoren oder auch die Klimatisierung regelt dann eigentlich die Temperatur im Fahrgastinnenraum. Der Fahrer oder die Fahrerin kann vorne bei sich im Fahrerarbeitsplatz das Ganze ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter gestalten, aber da sind ja auch die Empfindungen durchaus unterschiedlich. Mhm. Und wenn jetzt ein Fahrer eine ganz normale Schicht irgendwas über 7 oder 8 Stunden fährt, dann zieht er auch seine Jacke mal aus und soll sich ja auch entsprechend dann wohlfühlen, auch in den Elektrobussen.
Okay. Wir haben jetzt hier nochmal eine Frage, was passiert mit alten Batterien? Kann man sie recyceln? Wir haben es gerade schon mal angesprochen, das wird bei uns im Unternehmen auch so gehandhabt.
Ja, also grundsätzlich ja, man kann die Batterien recyceln. Das ist auch der große Unterschied beispielsweise zu auch Dieselfahrzeugen, aber auch zu Batterieprodukten, die man vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten noch hatte. Heute werden die Batterien so gebaut, dass sie auch recycelfähig sind. Also es gibt ja bestimmte gesetzliche Verpflichtungen, die Zurücknahme von allen in Umlauf gebrachten Produkten verpflichten. Also der Hersteller muss sich ja heute verpflichten, ein durch ihn in Umlauf gebrachtes Produkt auch wieder zurückzunehmen. Und das betrifft Busse genauso wie die Käseverpackung beispielsweise. Und ist es halt so, dass die Batterien, so wie sie heute konstruiert sind, schon so konstruiert sind, dass das eben auch sich Gedanken gemacht wird, wie kann man das zukünftig recyceln. Wir sprechen aber bei den Batterien nicht nur davon, dass man die irgendwann eines Tages, wenn sie für Busse nicht mehr funktionieren, wieder in Anführungsstrichen auseinandernimmt und die einzelnen Rohstoffe ineinander aufspaltet. Das geht auch, ist aber dann durchaus auch wieder energieintensiv. Sondern wir sprechen auch darüber, dass es für die Busbatterien und für andere Batterien auch, aber in unserem Fall sind es ja nur Busbatterien, einen sogenannten Second Life oder ein sogenanntes Second Life gibt, also ein zweites Leben. Das heißt, wir können mit den Batterien vielleicht im Busbereich nicht mehr so viel anfangen, weil zum Beispiel das schnelle Laden nicht mehr möglich ist, weil zum Beispiel die Kapazität durchaus über die Zeit abnimmt. Auch das kennt man von anderen Batterieanwendungen. Aber wenn eine Batterie nicht mehr schnell geladen werden kann, dann kann sie vielleicht langsam noch geladen werden oder mit geringeren Stromstärken noch geladen werden. Das heißt, es kann dann sein, dass eine E-Bus-Batterie irgendwann in einen Überseecontainer gepackt wird, zusammen mit vielen anderen Batterien und dann als Zwischenspeicher von der Photovoltaikanlage dient. Oder als Zwischenspeicher von Energie, die zum Beispiel bei Schienenfahrzeugen, Stadtbahnen, Zügen oder so anfällt, wenn das Fahrzeug bremst dann oder verzögert, dann wird ja auch Energie frei. Heute geht die einfach nur ins Netz und dann kann sie darüber abgezogen werden. Also es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsbeispiele, da hat sich auch ein großer Forschungsbereich entwickelt und da ist es nicht so, dass wir die Batterien quasi aus den Bussen ausbauen und dann irgendwo in die Verbrennung geben oder irgendwo auf irgendwelche Deponien schmeißen, sondern das sind nach wie vor wertvolle Rohstoffe und die werden da auch dann auch entsprechend genutzt und auch nachgefragt. Also wir kriegen heute schon gelegentlich Anfragen von Unternehmen, die sagen, was macht ihr denn dann eines Tages mal mit eurer Batterie? Wir hätten die gerne. Oder euren Batteriepaketen ist es ja auch.
Oh, das ist spannend. Die Fahrzeuge sind gerade erst bei uns am Laufen und jetzt wird schon gefragt, was mit den Batterien passiert. Aber es ist ja gut, dass es sowas gibt in Zeiten von solchen Sachen. Kommen wir zu den letzten vier Fragen, Joachim. Unter anderem wurde nochmal gefragt, wie werden Elektrobusse unterwegs geladen? Du hast es gerade schon mal angesprochen. Und wie lange beziehungsweise wie viele Kilometer kommt man mit einer Aufladung?
Also garantiert kommen wir 200 Kilometer weit. Das war Teil der Ausschreibung. Wir sehen aber jetzt im Einsatz, dass bei einer energiesparenden Fahrweise, dass bei nicht ganz extremen Temperaturen, ne, und ich sage jetzt mal so, dass an 80-90% der Tage herrscht im schönen Münsterland ein Wetter und eine Temperatur, die man nicht als extrem bezeichnen würde, dass wir deutlich weiterkommen als diese 200 Kilometer, sondern eben eher 300, sogar 350 Kilometer. Auch immer ein bisschen die Frage, wo wird das Fahrzeug eingesetzt, wie schnell fährt das Fahrzeug, wie viele Fahrgäste sind drin und, und. Also ganz viele Faktoren. Aber man kann sagen, mindestens 200 Kilometer, eher 300 oder mehr Kilometer. Und die Aufladung erfolgt eben entweder an den Betriebshöfen oder an den Schnellladern, an den ausgewählten Endstationen, um die Reichweite nochmal zu erhöhen. Die Fahrzeuge haben einen Stromabnehmer, einen sogenannten Pantograph auf dem Dach, der fährt in eine Ladehaube. Fahrzeug und Ladeinfrastruktur kommunizieren ganz automatisch miteinander. Der Fahrer muss nur einen Knopf drücken und dann startet die Ladung. Das Fahrzeug wird so geladen, dass es eben möglichst batterieschonend auch wieder ist. Und dann kann der Wagen am nächsten Tag oder eben nach der Pause wieder auf die Strecke gehen.
Wenn ich jetzt mal hier am Standort Stadtlohn gucke, wenn wir die S70 fahren, der Kollege fährt von hier vom Betriebshof los, fährt bis nach Münster, wieder zurück, kommt in Frieden an, hat noch 250 Kilometer Reichweite, ist also sehr vorausschauend sparsam gefahren. Fährt er denn unter dem Pantographen drunter her oder sagt er, ist ja alles noch safe? Ich mache es beim nächsten Mal oder der Kollege, der dann das Fahrzeug übernimmt, fährt noch einmal Münster hin und zurück und fährt ihn dann drunter oder sagen wir, sicher ist sicher, bitte einmal unterm Pantographen fahren und dann rausfahren?
Also grundsätzlich würden wir immer sagen, laden, wenn man kann und nicht, wenn man muss. Mhm. Wobei jeder Ladevorgang natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Batterien hat. Das heißt, unnötiges Laden sollten wir auch vermeiden. Wir sind aber gerade dabei, eben ein sogenanntes Last- und Lademanagement auszuschreiben, zu beschaffen und dann in Betrieb zu nehmen. Das heißt, zukünftig wird diese Entscheidung nicht mehr bei den Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst belassen, sondern es wird ein System geben, was aufgrund von ganz vielen verschiedenen Komponenten, also in welchem Zustand ist die Batterie, wie weit muss das Fahrzeug an dem Tag noch fahren, wie ist die Temperatur, die Auslastung erwartet, ist irgendwie Stau angesagt oder kein Stau, wie hat sich das Fahrverhalten des Fahrers auch in der letzten Zeit entwickelt. Aber auch die Frage, was kostet gerade der Strom? Ist er gerade günstig verfügbar oder nicht verfügbar? Wie wird das Fahrzeug am nächsten Tag eingesetzt? Also hat es eine längere Pause am Betriebshof oder geht es nach einer ganz kurzen Nacht wieder raus auf die Strecke? Und noch viele Faktoren mehr. Wird dann zukünftig der Fahrer eine Anweisung bekommen, ob er in seiner Pause laden soll oder ob er nicht laden soll. Mhm. Aber im Moment, solange wir das noch nicht haben, und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das eingeführt ist, aber solange wir das noch nicht haben, würde ich immer sagen, dann, wenn die Möglichkeit besteht, wenn eine Ladestation verfügbar ist, wenn der Fahrer auch eine entsprechende Pause hat, dann sollte er das Fahrzeug laden. Im Fall von Frieden, jetzt haben wir ja zwei Ladepunkte aufgebaut, das heißt, da ist im Moment auch die S70 dann die einzige elektrifizierte Linie, die da vorbeiführt. Das heißt, jedes Fahrzeug sollte eigentlich auch die Möglichkeit haben, da zu laden, selbst wenn es mal zu einem Ausfall kommt von einem der zwei Ladepunkte. Und dann würde ich immer sagen, ja, erstmal laden und dann weiterfahren. In Zukunft wird es aber tatsächlich noch ein bisschen flexibler sein und eine Entscheidung, die der Fahrer gar nicht treffen muss.
Jetzt muss ich zwei Fragen dir mal stellen, weil der Hörer fragt sich jetzt natürlich, wie wird dem Fahrer denn mitgeteilt, dass er laden muss? Worüber läuft das? Meldet sich da unsere Leitstelle oder bekommt er da auf dem Bordrechner eine Information oder taucht im Fahrerinformationssystem diese Information aus? Wie wird das Ganze in Zukunft gehandhabt?
Also jetzt in Zukunft soll das mit über den Bordrechner ausgespielt werden, so wie andere Meldungen auch, die der Fahrer bekommt. Bis das noch nicht der Fall ist, wird es ganz normal auf der Umlaufkarte entsprechend vermerkt, dass man eben sagt, du bist in Frieden, hast 35 Minuten Pause, bitte diese Pause auch nutzen, um das Fahrzeug zu laden, weil die Ladezeit ist keine Arbeitszeit, weil alles in dem Moment, wo der Fahrer den Knopf gedrückt hat und die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur stattgefunden hat, funktioniert alles automatisiert. Da kann der Fahrer auch das Fahrzeug verlassen, während die Ladung stattfindet. Das heißt, das wäre ganz normal seine Pausenzeit. Im Moment ist das eben, ich sag mal, über den manuellen Weg vorgegeben und zukünftig wird es dann automatisiert entsprechend auch mitgegeben, wenn wir nicht genau wissen, soll das Fahrzeug laden oder soll es nicht laden.
Mhm. Die zweite Frage ist, was sich die Hörer wahrscheinlich fragen werden, ist, wenn das Fahrzeug jetzt in Frieden ankommt, sind ja 15 Minuten Wendezeit. In diesen 15 Minuten wird das Fahrzeug geladen und fährt dann wieder raus oder wie läuft das Ganze?
Also im Moment wäre das so, wenn dann die 15 Minuten ausreichen. Es kann auch sein, dass wir auf bestimmten Relationen in den Umläufen nochmal Verschiebungen machen, was eben dann die Aufenthaltszeiten angeht, dass man eben sagt, okay, anstatt vielleicht zweimal 15 Minuten zu haben, wo an einer der Endwänden keine Lademöglichkeit ist, fährt der Fahrer lieber einmal hoch direkt oder relativ schnell mit einem entsprechenden Puffer wieder runter und hat dann an der Station mit der Lademöglichkeit eben 25 Minuten statt 15 Minuten. Da wird dann die Umlaufplanung der WVG, die Kollegen waren ja auch schon hier im Podcast zu Gast, eben uns mit unterstützen, wie die Umläufe dann zu gestalten sind und zu planen sind. Und das Ganze wird dann auch noch eben ja, mit dem Last- und Lademanagement verknüpft.
Okay, gut. Das klingt sehr spannend. Lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft so bringt und wie das Ganze reibungslos funktioniert. Welche Vorteile haben Elektrobusse für die Umwelt? Hatten wir, glaube ich, gerade auch schon so ein bisschen angesprochen.
Genau, sie sind lokal emissionsfrei. Das heißt, vor Ort entstehen keine Emissionen. Und dann, wenn man sie mit regenerativ erzeugter Energie versorgt und wenn man bestimmte Rahmenbedingungen auch beachtet, dann sind die Fahrzeuge auch im Gesamtbetrieb und mit ihrem gesamten Lebenszyklus, ökologischen Fußabdruck deutlich besser für die Umwelt, als es fossil angetriebene Fahrzeuge sind.
Eine Frage, die wir noch haben, dauert das Laden eines Elektrobusses lange? Ich glaube, da kann man sich jetzt, was ist lang und was ist nicht lange, ne?
Genau, das kommt immer darauf an. Also es gibt verschiedenste Faktoren. Zum einen natürlich, wie leer war die Batterie, wenn das Fahrzeug an der Ladestation ankommt. Die Frage ist auch, wie viel Zeit hat das Fahrzeug zum Laden, weil ein langsameres Laden ist immer schonender für die Batterie. Das heißt, selbst wenn das Fahrzeug mit einer maximalen Leistung von 150 Kilowatt oder mehr laden könnte, heißt das noch lange nicht, dass die entsprechend auch abgerufen wird, die Ladeleistung, weil es für die Batterie gar nicht gut wäre, die mit richtig Dampf voll zu powern, sondern dann ist es möglicherweise auch günstiger, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich habe jetzt die halbe Stunde hier Zeit, dann mit weniger Ladeleistung zu laden. Und deswegen ist das so eine Frage, die man gar nicht seriös beantworten kann, dauert es lange oder dauert es kurz, sondern es ist immer von ganz vielen Faktoren abhängig.
In Zukunft wird es dann dieses sogenannte Batterie-Ladet-Management wahrscheinlich regeln, wie genau viel Strom geht jetzt durch und nicht. Und aktuell diese Zwischenladestationen, die können halt nur eine Sache oder wird das auch irgendwo von wo gesteuert, dass man sagt, man hat jetzt so und so viel Pufferzeit, wir geben etwas weniger Strom rein, um den Akku zu schonen?
Nee, das wird heute noch nicht gesteuert über einen zentralen Ort. Aber ich sagte ja vorhin schon, Fahrzeug und Infrastruktur kommunizieren in Anführungsstrichen miteinander. Und auch da weiß heute schon die Ladeinfrastruktur, okay, wenn eine bestimmte Batteriekapazität erreicht ist oder eine bestimmte Ladepunkt erreicht ist, dann wird automatisch die Ladestärke runtergefahren, um eben die Batterie schon zu schonen. Das heißt, man wird das Fahrzeug nie bis 100% mit voller Ladeleistung vollballern, sondern es kann sein, dass wenn 85 oder 90% der Batteriekapazität wieder aufgefüllt sind, dass dann die Ladeleistung schon runtergeht, weil eben alles andere nicht batterieschonend wäre. Und das findet heute auch schon statt.
Das ist auch das, was ich von den Kollegen hier am Standort schon gehört habe, wenn die in Gronau zwischenladen, dann ist es teilweise so, dass relativ wenig geladen wurde, obwohl die eine Dreiviertelstunde da fast gestanden haben, weil das Fahrzeug einfach gesagt hat, ich brauche gar nicht so viel.
Mhm.
Gut, kommen wir zur letzten Frage. Welche Vor- und Nachteile haben Elektrobusse im öffentlichen Nahverkehr?
Oh, das ist ja die fast am längsten zu beantwortende Frage ganz zum Schluss. Verschiedenste. Also es ist, kann man gar nicht komplett abschließend beantworten. Die Vorteile habe ich gerade schon genannt hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen. Zukünftig denke ich auch der ökonomischen Auswirkungen, also dass es einfach für uns auch günstiger sein wird. Ein weiterer Vorteil, aber wie gesagt, da gehen wir schon dann sehr weit ins Detail, ist natürlich auch, Strom können wir bei uns in Deutschland oder sogar in Nordrhein-Westfalen vor Ort produzieren. Das heißt, wir können die Wertschöpfung bei uns im Land erhalten. Wenn wir fossile Energieträger kaufen. Wir haben keine großen Ölquellen. Wir haben nicht irgendwelche Bohrlöcher, wo wir mal eben so Rohöl abzapfen können, sondern wir kaufen das Rohöl immer aus anderen Staaten oder aus anderen Regionen dieser Welt. Und damit fließt dahin dann auch das Geld. Ne? Und was dann mit so Geld gemacht wird, kann man sich in Saudi-Arabien, in Dubai etc. angucken. Das ist aber Geld, was, wenn wir den Strom regenerativ in Deutschland erzeugen, über Solaranlagen, über Windenergieanlagen, über Biogasanlagen, dass wir da natürlich dann auch das Geld da behalten und bei uns in der Volkswirtschaft behalten. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den man nicht unterschätzen darf und uns auch weniger abhängig machen. Stichwort Energiekrise, Stichwort Konflikt zwischen Russland und der Ukraine von anderen Staaten. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, der weit über den ÖPNV hinausgeht. Ja, Nachteile, es gibt Dinge, die sind anders als mit fossil angetriebenen Fahrzeugen. Es ist sicherlich im Moment noch eine Frage der Kosten, wo es aber auch Entwicklungen geben wird. Es ist eine Frage der Infrastruktur, wo es aber auch Entwicklungen geben wird. Ne, auch der Dieselbus ist nicht irgendwann eines Tages vom Himmel gefallen, sondern auch der Dieselbus hat eine Entwicklung gehabt über bestimmt 80 Jahre, so von dem ersten Dieselmotor bis zu dem, was wir heute haben. Und auch da hat sich ja Schritt für Schritt alles entwickelt. Und wenn man jetzt von heute auf morgen sagen würde, wir müssten jetzt ein Dieselbussystem einführen und wir hätten das noch nicht, dann müssten wir erstmal Raffinerien bauen und so. Und dann wäre das auch deutlich teurer als das, was wir jetzt für Energieanlagen und für die Energieübertragung aufnehmen. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht ein wirklicher Nachteil. Es ist aktuell erstmal ein Punkt, den wir beachten müssen, wo wir auch sparsam dann mit öffentlichen Geldern natürlich umgehen müssen. Aber einen echten Nachteil sehe ich da tatsächlich im Moment gar nicht.
Ja, es ist ja auch wirklich so, wie man früher schon, oder wie du es gerade schon gesagt hast, wie der erste Kraftstoff entstanden ist, da musste man ja auch noch in die Tankstellen, um den Kraftstoff zu kriegen. Was wäre jetzt, wenn wir genau andersrum gestartet wären, wenn wir jetzt von Elektromobilität auf Verbrennermotoren gehen würden? Das weiß man nicht. Bringen wir es mal auf den Punkt, also die Dieselbusse hier im Unternehmen, die begleiten uns noch ein wenig.
Genau.
Und ja, ich hoffe, der Joachim konnte einen kleinen Einblick in das Ganze geben. Solltet ihr noch Fragen haben, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns das Ganze über Instagram und dann holen wir Joachim nochmal vor das Mikrofon. Joachim, ich danke dir.
Ja, vielen Dank auch und habe mich sehr gefreut.
Danke, bis zum nächsten Mal.